Lasst uns kurz still werden und um den Segen Gottes bitten. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Ohren, dass wir hören, wie Jüngerinnen und Jünger hören und dass wir deiner Stimme folgen. Herr, öffne unsere Herzen und lass deinen Heiligen Geist hineinfließen, um alles aufzubrechen, was vertrocknet ist, was fest geworden ist, festgefahren ist, was wir ignorieren oder verdrängen oder sogar abspalten. Schenk uns Herzen aus Fleisch und Blut, Herzen voller Liebe zu dir, zu unseren Mitmenschen und zu uns selbst. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, dass die Reihen wieder gefüllt sind. Das sah so 5 Minuten vor 10 Uhr noch nicht so aus. Mich beschäftigt zurzeit viel das Thema Gesetz und Gnade. Ich sage mal so, der Römerbrief, den wir in der Sommerbibelschule lesen und besprechen, da ist das ja auch viel ein Thema. Und meine letzte Predigt vor 2 Wochen hieß ja auch, Gott ist kein Gesetz, Gott ist Beziehung. Und da möchte ich heute in gewisser Weise anknüpfen. Am vergangenen Donnerstag in der Sommerbibelschule, vielen Dank nochmal an Annika Gebara, die einen wunderbaren Vortrag gehalten hat, da ist es mir nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sowohl der alte Bund als auch der neue Bund Bünde der Gnade sind. Denn auch die Gebote und das Gesetz, was maßgebend für den alten Bund ist, sind ein Geschenk aus Gnade gewesen für die Juden. Sie haben nichts getan dafür, dass sie auserwählt wurden. Sie haben nichts getan dafür, dass ihnen diese Gebote geschenkt wurden. Sie haben nichts getan dafür, dass Gott sich ihnen auf so wunderbare Art und Weise offenbart hat. Also auch da ist Gott schon ein gnädiger, ein barmherziger Gott, genauso wie dann in Jesus Christus es manifestiert wurde am Kreuz von Golgatha und durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Gott ist ein Gott, der sich selbst treu ist und der sich selber nicht verleugnen kann in seinem Wesen. Und wie toll und wie großartig dieser Gott, diese Liebe ist und in welcher Beziehung sie zum Gesetz steht, das will ich heute mal anschauen anhand eines sehr bekannten Gleichnisses. Und ich habe zugegebenermaßen gedacht, ach, da werden die Leute wahrscheinlich denken, oh nein, nicht schon wieder. Und zwar das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Aber dann hat Gott mich daran erinnert, dass es immer auch Menschen gibt, die das noch nicht kennen. Und vielleicht bist du der oder diejenige heute hier oder zu Hause am Livestream, der oder die du das noch nicht gehört hast oder noch nicht so oft und vielleicht noch gar nicht so in der Tiefe begriffen. Und ich denke, wir alle können da einstimmen und sagen, wir können es immer wieder lesen und neue Dinge über Gott entdecken. Das ist das Tolle an der Bibel. Sie ist einfach wirklich eine Quelle, die nie versiegt. In diesem Gleichnis erfahren wir nämlich, dass das Gesetz zum Schutz eines friedvollen Miteinanders da ist und eben nicht dazu, Menschen zu erniedrigen oder auszubeuten oder gefangen zu nehmen. Das Gesetz von Gott gegeben, das ist gut und es bewahrt Leben. Also nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, wenn ich zum Beispiel in der letzten Predigt gesagt habe, das Gesetz ist tot. Das bedeutet nur, dass das Gesetz in sich kein Leben trägt. Es ist nur wie ein Werkzeug oder ein Instrument, das wir anwenden können, aber es ist nicht der Ursprung. Es ist nicht der Ursprung des Lebens, das ist Gott selber. Und in der Bibel steht, Gott ist die Liebe. Darum ist die Liebe der Ursprung. Und darum steht auch die Liebe über dem Gesetz. Das Gesetz kann nichts aus sich heraus. Wir können Gesetze machen, wir können sie verabschieden, wir können sie verändern, wir können sie, müssen sie interpretieren, sie können sogar aufgelöst werden. Aber das Gesetz kann aus sich heraus kein Leben schaffen. Es ist keine Quelle von Leben. Es kann nur Leben bewahren, wenn es richtig angewendet wird. Das Dumme ist nur, wenn wir es falsch anwenden, kann es auch Leben zerstören. Und das wird auch in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn deutlich, dass wir das Gesetz nicht als ein Werkzeug anwenden, um Menschen zu beurteilen, zu verurteilen, gefangen zu nehmen, einzuengen, zu beherrschen, sondern dass es dazu da ist, eine Beziehung zum Gelingen zu bringen. Ich möchte uns dieses Gleichnis vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Hier sind drei Männer, die Agierenden. Im selben Kapitel, nämlich im 15. Kapitel von Lukas, gibt es auch ein schönes Gleichnis mit ähnlichem Inhalt, mit nur Frauen als Agierende. Also für die, die Lust haben, da auch nochmal in dieses Kapitel hineinzuschauen. Jetzt aber das Gleichnis. Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ich habe die Übersetzung Neues Leben gewählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater: Ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich: Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger? Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte, stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin's nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern: Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seine Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er, und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte: All die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wo dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm: Sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Ich finde, an dieser Beispielgeschichte lässt sich wunderbar erkennen, in welchem Maß die Liebe über das Gesetz triumphiert, ohne das Gesetz schlecht zu machen. Erstens, Liebe will niemand niemals besitzen, und ich gehe erst auf den Vater ein, dann auf den jüngeren Sohn und dann auf den älteren Sohn. Drei Punkte. Also Liebe will niemals besitzen. Schauen wir uns den Vater an. Vielleicht kennt ihr Menschen, die besitzergreifend sind. Und vielleicht bist du auch manchmal ein Mensch selbst, der besitzergreifend ist, der über andere, der übergriffig wird in dem, was er will, was er sagt, was er für Erwartungen hat. Und ich glaube, dass besitzergreifende Menschen Menschen sind, die Angst haben. Und zwar Angst vor Verlust. Und die erste krasse Eigenschaft Gottes ist, der ja in diesem Gleichnis mit dem Vater verglichen wird, das ist diese Bereitschaft, den Sohn freizugeben. Ich denke, das ist das, was auch immer wieder mit dem freien Willen ausgedrückt werden soll. Gott lässt uns los. Gott lässt uns frei. Warum tut er das? Weil das das Wesen der Liebe ist. Liebe ist nicht besitzergreifend. Liebe lässt frei. Und es ist wichtig hier zu bedenken, dass es sich um volljährige Kinder handelt. Ne? Alle von uns, die Eltern sind und jüngere Kinder haben, natürlich stehen wir in der Verantwortung, unsere Kinder zu erziehen und ihnen erstmal diese Geborgenheit zu geben und Grenzen zu setzen, Regeln mitzugeben. Aber ab dem Zeitpunkt, wo unsere Kinder erwachsen sind, erwachsen werden, volljährig sind, geschäftstüchtig sind, auch gesetzlich zur Rechenschaft gezogen werden können, müssen wir sie freigeben und darauf vertrauen, dass das, was wir gesät haben, aufgeht. Also dieser Sohn hier ist offensichtlich volljährig und geschäftsfähig und der Vater lässt ihn los. Er akzeptiert, dass der Sohn sagt, ich will nicht länger in deinem Haus, in deiner Nähe sein. Ich will mich nicht länger an deine Gesetze, deine Regeln halten müssen, denn die gab es bestimmt in diesem Haus. Das sehen wir gleich noch an der Reaktion des älteren Bruders. Ja, Gott hat Gesetze und Gebote gemacht und sie den Menschen gegeben, aber er benutzt sie nicht, um Menschen einzuengen und gefangen zu nehmen oder zu beherrschen, sondern um Menschen einen Leitfaden, Leitpfosten zu geben, um ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was gut für sie ist und ab wann es gefährlich wird. Der Vater belehrt den Sohn auch nicht. Er sagt nicht, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Zumindest wird es uns hier nicht berichtet, dass er ihm noch eine Predigt hält, was er alles zu beachten hat, wofür er sein Geld ausgeben darf und wofür nicht. Nein, er ist überraschend großzügig. Er gibt ihm das Erbe, obwohl er ja noch gar nicht gestorben ist. Er erfüllt ihm seinen Willen. Er sieht den Drang nach Freiheit und er sagt, du bist frei. Ich werde dich niemals zwingen, in meiner Nähe zu sein, in meinem Haus zu bleiben. Wenn du heute hier sitzt oder auch zuschaust und du hast das Gefühl, du musst zur Gemeinde Gottes gehören, um zum Beispiel nicht im Fegefeuer zu landen, um das ewige Leben zu bekommen, möchte ich dir sagen, Gott hält viel mehr für dich bereit. Es geht nicht darum, dass du zur Gemeinde Gottes gehörst oder Christ bist, damit es dir irgendwann nach dem Tod mal nicht schlecht geht. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du verstehst, wie sehr der Vater, wie sehr Gott dich liebt und dass er jetzt schon in enger Beziehung mit dir leben möchte. Er lädt dich ein in sein Haus, aber er wird dich niemals zwingen, Hausgenosse, Mitbürger, Mitglied seiner Familie zu sein. Es ist deine freie Entscheidung. Ich glaube, der Vater kannte die Gefahren, die da auf den Sohn gelauert haben. Aber er gibt dem Sohn die Freiheit, selbst Erfahrungen zu sammeln. Er hat Vertrauen in die Liebe, die er selbst ja die ganze Zeit in diesem Haus gelebt hat. Das finde ich so schön. Das ist mir echt auch ein Vorbild für mich selbst als Mutter. Ich finde, er lebt auch eine Art Erlebnispädagogik. Denn es ist oft so, dass Dinge, die wir selber erleben, auch schwierige Erfahrungen, wenn wir selber Dinge erleben und Erkenntnisse daraus haben, was gut ist, was falsch ist, was hilfreich ist und was nicht so hilfreich ist, dass das tiefer in uns verankert ist, als wenn wir nur eine Predigt zum Beispiel hören und nur glauben, was wir gehört haben. Es ist schon wichtig, dass wir das, was wir hören, auch anwenden in unserem Leben, dass wir es erproben. Und wenn du 1000 Mal hörst, Gott liebt dich und du kannst es nicht glauben, dann bitte Gott, jeden Tag neu, zeig mir deine Liebe. Zeig mir, was es heißt, dass du mich liebst. Und wenn du mich liebst, dann hilf mir doch, mich selber auch zu lieben und anzunehmen. Dann hilf mir doch, den neben mir auch zu lieben und anzunehmen. So möchte Gott, dass wir in Beziehung mit ihm treten, aber aus Freiwilligkeit, nicht aus Zwang, aus Druck. Gott möchte, dass wir die Tiefe seiner Liebe kennenlernen, diese Großmut, diese Freiwilligkeit, diese Großzügigkeit. Total frei sein von Verlustangst. Das wäre doch wunderbar, oder? Der ältere Bruder, das erfahren wir später, der beneidet den Jüngeren um diese Freiheit, die er sich genommen hat und die ihm auch gegeben wurde. Und da möchte ich dir sagen, bevor du anfängst, jemanden zu verurteilen, weil er anscheinend mehr Freiheit hat oder sich nimmt als du selbst, möchte ich dir sagen, du hast dieselbe Freiheit. Wenn du willst, dann geh. Wenn du willst, dann verprasse dein Geld. Geh über die Grenzen. Und dann wirst du merken, dass diese Freiheit viel Not mit sich bringt. Und dann wirst du merken, dass es viel wertvoller, viel schöner, viel erfüllender ist, in diesem Haus zu leben. Aber das weiß der ältere Bruder noch nicht. Aus seinem Neid folgt Missgunst, Ärger, Wut. Der ältere Bruder ist in diesem Gesetz gefangen und verhaftet. Er erwartet nämlich Strafe für den jüngeren Bruder, als der heimkommt. Er erwartet, dass er ausgeschlossen wird von dieser Hausgemeinschaft. Er erwartet Konsequenzen für den jüngeren Bruder. Er vertraut einzig und allein dem Gesetz. Und wenn er könnte, dann würde er es wahrscheinlich auch anwenden, um den jüngeren Bruder auszuschließen, zu unterdrücken, zu beherrschen und zu zeigen, hier, ich war immer treu, ich war immer gehorsam und du bist der, der verloren ging. Aber so sollen wir uns nicht übereinander erheben. Das ist nicht das Wesen des Vaters. Gott sei Dank. Da komme ich zum zweiten Punkt. Liebe freut sich an der Wahrheit. Und hier kommen wir jetzt zum älteren Sohn. Ich glaube, ich habe eine Seite übersprungen, fällt mir gerade auf. Weil manche sagen ja, dass wenn wir die Liebe predigen, die haben Angst davor, dass dann alles beliebig wird, dass dann alles erlaubt ist. Aber Liebe setzt sich selber Grenzen. Der Gott der Liebe hat sich selbst begrenzt und ist Mensch geworden. Der Gott der Liebe hat sich selbst begrenzt und seine Allmacht aufgegeben und ist am Kreuz für uns gestorben. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist keine Liebe, wo alles gleichgültig ist, wo wir alles tolerieren, egal ob es gut oder schlecht ist, ob es hilfreich oder nicht hilfreich ist. Die Liebe Gottes begrenzt sich selbst und eine Grenze lautet Wahrheit. Deshalb ist der zweite Punkt, Liebe freut sich an der Wahrheit. Und hier kommen wir jetzt zu dem älteren Sohn, weil der ist sein Leben lang einer Lüge aufgesessen. Die Lüge nämlich, dass er gedacht hat, wenn ich gehorsam bin, wenn ich schufte, wenn ich Leistung bringe, dann bekomme ich die Liebe meines Vaters. Und er ist dabei sehr eng geworden in seinem Herzen. Mit anderen Worten sagt er eigentlich, als der Sohn nach Hause kommt und ein Fest für ihn gefeiert wird, ist das der Lohn dafür, dass ich dir gehorsam war? Und der andere wird dafür belohnt, dass er fern von dir gelebt hat? Und ich kann das total gut nachvollziehen, diese Gefühle, diese Gedanken dieses älteren Bruders. Und es ist ein Gesetzesgedanke, der da aus ihm spricht. Und auch wenn Jesus das Gleichnis damals den Pharisäern und Schriftgelehrten in allererster Linie erzählt hat, weil er höchstwahrscheinlich den älteren Sohn eher mit den Schriftgelehrten und Pharisäern verglichen hat, die sehr gesetzestreu waren, und den jüngeren Sohn eher mit den Sündern, mit den Zöllnern, die viel betrogen haben, zu viel Geld genommen haben, oder mit den Huren, die Menschen zum Ehebruch verführt haben oder ihn vollzogen haben. Mit diesen Menschen hat Jesus sich ja abgegeben. Er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen auch Liebe gezeigt. Er hat sie nicht ausgeschlossen. Und daran haben die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Ärgernis genommen, genau wie in diesem Gleichnis. Dann brauchen wir aber nicht zu denken, dass, okay, das galt damals für die Schriftgelehrten und Pharisäer, sondern wir Christen stehen in Gefahr, uns genauso aufzuspalten in Gesetzlose, die alles machen, ohne im Haus des Vaters zu weilen, ohne in der Nähe des Vaters zu sein, ohne diese Liebe anzunehmen, zu verstehen, wie diese Liebe funktioniert, was das Wesen dieser Liebe ist. Oder wir werden so Gesetzestreue, gesetzlich, verbohrt, festgefahren, ängstlich, verbissen. Und der ältere Sohn ist dieser Lüge, dieser Täuschung, es ist eine Täuschung aufgesessen, die durch das Gesetz hervorgerufen werden kann. Nämlich, dass wir dem Gesetz mehr vertrauen als der Liebe des Vaters. Der ältere Sohn glaubt, sich die Liebe des Vaters verdienen zu müssen. Er verleugnet demnach seine Wünsche. Er opfert sich auf, um belohnt zu werden. Er definiert sich über Leistung. Er glaubt an das Ursache-Wirkung-Prinzip. Das ist auch ein Gesetz, Ursache-Wirkung. Und das gibt es, Ursache-Wirkung. Aber die Liebe Gottes ist größer als das. Die Liebe Gottes freut sich an der Wahrheit. Das Gesetz ist wichtig, um Leben zu bewahren, aber die Liebe steht darüber. Am Ende siegt die Liebe, am Ende siegt die Vergebung, die Versöhnung, die Barmherzigkeit. Da komme ich zum dritten Punkt. Liebe triumphiert über das Gesetz. Denn Gott sei Dank kennt der Vater zwar die Gesetze und Regeln seines Hauses, aber er hat die Regeln ja gemacht. Er ist der Urheber dieser Regeln und Gesetze und er hat die Macht, die Vollmacht, die auch außer Kraft zu setzen, diese Gesetze. Er steht mit seiner Liebe zu seinem Sohn, zu beiden Söhnen, über dem Gesetz, über den Regeln. Weil der jüngere Sohn zurückkehrt, weil er umkehrt, weil er bereut, weil er einsichtig ist. Er ist ehrlich, er sagt, ich bin schuldig geworden, ich habe es verstanden. Du hast mir Freiheit gegeben, ich habe sie genutzt, aber ich merke, dass sie mich überhaupt nicht so erfüllt, wie die Liebe, die ich in deinem Haus habe. Ich habe das jetzt verstanden und darum komme ich nach Hause zu dir und ich bitte dich, nimm mich wieder auf als ein Tagelöhner, nicht als deinen Sohn. Und der Vater sieht in dem Moment der Umkehr, dass die Liebe gesiegt hat. Die Liebe hat triumphiert. Ich glaube, die Freude, die muss unermesslich groß gewesen sein bei dem Vater. Und der Vater handelt überraschend. Der ältere Bruder hat damit nicht gerechnet und der jüngere Bruder auch nicht. So ist die Liebe. Sie überrascht uns mit Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Sie schafft und fördert Leben. Im Hebräischen ist ja das Wort für Barmherzigkeit genau dasselbe Wort von der Wurzel her wie der Gebärmutter. Und die Gebärmutter ist dazu da, dass sie Leben schafft, dass sie einen Lebensraum schafft, wo Leben entstehen kann, gedeihen kann, wachsen kann. Und dazu ist Gottes Barmherzigkeit da. Das ist ein absolut guter Maßstab für unser eigenes Handeln, für unsere eigenen Gedanken, für unseren Glauben. Sind die Dinge, die ich glaube und wie ich über andere rede, dazu da, Leben zu schaffen, Leben zu fördern, Menschen freizusetzen oder eher dazu da, Menschen zu demütigen, zu beurteilen und ja zu töten in gewissem Sinne, ihnen das Leben zu rauben. Ich komme zum Schluss. Der verlorene Sohn, der bekommt, was er wirklich braucht. Er dachte, er braucht Freiheit, dass er alles tun und lassen kann. Aber er erfährt in der Ferne, dass das, was er wirklich braucht, die Liebe des Vaters ist, die Sicherheit und Geborgenheit des Hauses. Und das ist das, was eigentlich im ganzen Leben von Jesus immer wieder gezeigt, gepredigt und auch vollbracht wird. Die Ehebrecherin, erinnert euch, dem Gesetz nach hätte sie gesteinigt werden müssen, aber Jesus reicht ihr die Hand und sagt, ich vergebe dir. Oder Zachäus, der auch ein Zöllner war und der einfach nur merkt durch die Liebe, die er erfährt durch Jesus, dass Jesus ihn anschaut, dass Jesus bei ihm zu Gast ist. Diese Liebe verändert ihn. Du musst nicht das Gesetz den Menschen predigen. Predige ihn und zeige ihnen die Liebe Gottes und die Liebe Gottes wird diese Menschen verändern und ihnen selbst das Gesetz ins Herz legen. Wir sind nicht dazu berufen, das Gesetz zu predigen, sondern die Liebe Gottes, die verzeiht, die annimmt, die Leben fördert, Leben schafft. Vertrau dieser Liebe, dass sie das Werk tut, was das Werk des Gesetzes ist, weil die Liebe ist der Handwerker, der das Werkzeug, das Gesetz in die Hand nimmt. Und die Liebe Gottes ist der Musiker, der das Instrument in die Hand nimmt und bespielt. Wenn das Gesetz falsch benutzt wird, machen wir eher Dinge kaputt. Jemand, der ein Werkzeug nicht weiß, wie man damit umgeht, der macht die Dinge eher kaputt, als dass sie so werden, wie sie werden sollen. Und jemand, der ein Instrument spielt und es gar nicht kann, oh, das klingt schräg, das will man nicht hören. Aber jemand, der perfekt ist auf seinem Instrument, das berührt, das fasziniert, das versetzt uns in Staunen. Überlass Gottes Liebe das Werk, das du nicht tun kannst. Und ein letzter Gedanke, den ich noch mit euch teilen möchte. Manchmal verurteilen wir Christen Menschen, die ihre Identität ändern. Zum Beispiel ihre geschlechtliche Identität, aber vielleicht auch generell ihre Identität. Mir ist in der Vorbereitung der Predigt klar geworden, dass der jüngere Sohn das ja auch tut. Er verändert seine Identität von Sohn in Tagelöhner. Er sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Ich nehme mich aus der Vater-Kind-Rolle raus und werde ein Angestellter, ein Knecht, ein Tagelöhner. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mir ist in diesem Moment bewusst geworden, dass wir alle in der Gefahr stehen, unsere Identität als Kinder Gottes zu leugnen. Auch Naomi ändert ihre Identität. Als sie zurück nach Israel kehrt, sagt sie, nennt mich nicht mehr Naomi, die Begnadete, sondern Mara, die Bittergewordene, weil sie ihren Mann verloren hat, ihre Söhne. Wir Menschen ändern unsere Identitäten demnach, was wir erleben, wie wir uns fühlen. Vielleicht hast du eine neue Rolle angenommen und fühlst dich als Witwe verlassen und eben nicht mehr als die geliebte Tochter Gottes. Oder als die geschiedene Ehefrau, der geschiedene Ehemann. Vielleicht gibt es einen tiefen Konflikt in deiner Familie und du fühlst dich nicht mehr zugehörig. Egal, ob du deine Identität änderst und dich nicht als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, als Kind Gottes fühlst, Gott bleibt bei seiner Identität. Er bleibt bei der wahren Identität, die er dir einst von Anfang an gegeben hat. Du bist sein Kind, egal was du dir selber sagst in deinen Gedanken. Wenn du dich verurteilst, möchte ich dir heute sagen, Gott verurteilt dich nicht. Du bist sein geliebtes Kind. Nimm diese Liebe an, sie wird dich verändern. Lass dich zurückholen ins Haus Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.